ihr mitbekommen habt, haben wir an dieser Konferenz in Kopenhagen bei Pastor Jens, an seiner Tro, an seiner Glaubenskonferenz. Und wie ich schon mal gesagt habe, ist nicht jede Konferenz hinterlässt bei mir einen so bleibenden Eindruck. Und es haben auch schon verschiedenste Leute uns gedient und ich habe viele, viele, viele Prediger schon live und im Internet und so oder so gehört. Aber dort ist, während dieser Konferenz, sind Dinge wieder in meine Erinnerung gekommen, die fast wie so ein bisschen verschüttet waren. Wenn wir anfangen mit dem Herrn, wenn wir jung sind im Glauben, wenn wir begeistert sind, wenn wir frisch sind, dann tun wir Dinge und alles ist möglich. Und dann mit der Zeit vielleicht durch die Verfolgung, die du erlebst, wenn du wirklich Salbung hast. Ich meine, du kannst auch Verfolgung erleben, weil du dich einfach schlecht benimmst. Also das kann auch passieren, dass Leute dich nicht leiden können, weil du der bist, der nie was teilt, weil du der bist, der immer bei anderen schnorren will, weil du der bist, bei dem immer gerade, ja, was weiß ich, das und das alle ist oder der nie Geld dabei hat, wenn du, ja, also solche Leute gibt's auch und die sind nicht wahnsinnig beliebt oder du bist immer der, der noch eine blöde Bemerkung hat, wenn alle anderen gerade endlich zur Ruhe gekommen sind. Oder du bist der, der immer wieder anfängt zu streiten oder irgendwas nicht auf sich beruhen lassen kann oder der jedes Mal wieder anfängt zu sticheln oder so. Das sind alles Dinge, wo du Verfolgung oder Bedrängnis erlebst, die du aber sehr leicht verändern kannst, indem du nämlich einfach dich Jesus hingibst und seiner Liebe hingibst und lernst, in Liebe zu wandeln. Aber nehme ich mal an, du wandelst in Liebe und nehme ich mal an, du gibst dich hin und du erlebst diese wunderbare Salbung. Und plötzlich passieren Dinge in deinem Leben, die du eigentlich so nicht magst. Ich will euch mal ein Beispiel erzählen. Ich war vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre gläubig, es muss so 1990 irgendwann gewesen sein. Und ich habe ja schon öfter mal davon erzählt, ich hatte eine 4-Zimmer-Wohnung. Also es war mehr ein 4-Zimmer-Loch, aber auf fast 85 Quadratmeter, 90 Quadratmeter, also ein großes 4-Zimmer-Loch. Also das Loch bezieht sich mehr auf die Ausstattung. Kaltes Wasser fließend von allen Wänden im Bad, neben der Toilette gab es Blickkontakt mit dem Bad oder der Toilette des unten drunter Wohnenden. Und es gab in der Küche gab es Gas, allerdings nicht jeder Gasherd funktionierte gleichermaßen. Also manche waren zum Kochen und manche waren zum Vergasen. Also da ging die Flamme immer aus und dann kam nur noch das Gas raus und so. Also wirklich einfach so Umstände, in denen du nicht wohnen möchtest. Und wir hatten zwar Tapete neu gemacht und all das, aber das ändert nichts daran, dass du, wenn jemand vielleicht in der Küche den Boiler reingesteckt hat und jemand im anderen Zimmer das Licht anhat und dann hast du das Radio angemacht und puff, war die Sicherung weg. Und das waren ja damals die Verbrauchs-, also solche Sicherungen, die du nicht wieder einfach nur Schalter umlegen konntest, sondern die war jedes Mal dann hinüber und so weiter. Eben, aber wir hatten es gut. Ich war gastfreundlich, hatte eine Bibelschulabsolventin, eine junge Schwedin, die wollte ein Praktikum machen bei uns in der Gemeinde und war also da und die hat bei mir gewohnt und wir hatten wirklich gute Zeit. Wir haben Gemeinschaft gehabt, wir haben Lobpreis gemacht, sie in ihrem Zimmer, ich in meinem und manchmal auch zusammen. Wir hatten ja noch 2 Zimmer extra zur Verfügung. So. Also wir hatten es richtig, richtig gut miteinander. So. Und eines Abends, ja, das muss noch 1990 gewesen sein. Eines Abends, oder besser gesagt mitten in der Nacht, kracht's an unserer Tür. Und zwar so richtig, also klopfen kann man nicht mehr sagen. Das war schon, hämmert es an unserer Tür. Und ich gucke durchs Schlüsselloch zuerst. Also wir hatten nicht so eine Kette oder irgendwas. Ich gucke also durchs Schlüsselloch, um zu sehen, wer das ist. Und dann sehe ich, das ist der Mann, der oben drüber wohnt. Familienvater, 2 oder 3 kleine Kinder und so weiter. Ich dachte mir nichts dabei. Ich dachte, der hat bestimmt seinen Schlüssel vergessen und braucht einfach einen Schraubenzieher, damit er seine Frau nicht wecken muss oder so. Und es waren ja diese alten Schlösser noch, wo man also einfach mit dem Schraubenzieher relativ gut die Verkleidung abschrauben und dann klack, klack und schon bist du drin. Und so, und mache also unbedarft die Tür auf einmal stellt er seinen Fuß in die Tür, steht schon halb drin und fängt an rumzuschreien und schreit und schreit. Und ich sage, was ist denn los? Und dann merke ich, er ist total betrunken und dann sagt er so, ja, was ist denn? Und dann sagt er, mir gefallen eure Lieder nicht, die ihr immer singt, ihr verderbt unsere Kinder. Also wie gesagt, es war nachts, weiß nicht, 12:30 oder sowas. Wir hatten schon geschlafen, wir haben mit Sicherheit nicht gesungen. Ich sage, singt doch gar niemand. Nein, nicht jetzt, aber immer sonst, immer diese Musik, das verdirbt mir die Kinder und so weiter. Und ich dachte, Mensch, Kinder. Nun war es ja damals so, wie gesagt, in unser Luxus-Apartment hatten wir natürlich auch kein Telefon. Also ich konnte niemanden anrufen, auch nicht die Polizei oder irgendwas. Aber der gute Mann war so laut, dass also nach ungefähr einer halben Stunde meiner Versuche, und dann kam meine Mitbewohnerin dazu und wir versuchten, freundlich und nett alles dem Mann wieder aus unserer Wohnung zu bringen. Der lief im Flur auf und ab, schmiss Zeug rum und war da wirklich sehr aktiv, sehr laut. Jedenfalls, dann kam also der Mann, der auch ein Familienvater, gestandener Mann, der unten drunter wohnte und der kannte mich recht gut, weil ich manchmal seine Kinder gehütet hatte. Der kam also jetzt hoch und sagte, was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Lärm? Und wir versuchten also, diesen netten Mann von oben drüber, ich habe es ihm kurz erklärt, dass ich auch gar nicht weiß, dass der junge Mann jetzt einfach kam und einfach jetzt eine Beschwerde loswerden wollte, aber dass wir eigentlich nur wollten, dass er wieder in seine Wohnung geht halt. Und die Frau war, dann ging der hoch und holte die Frau runter und die Frau und der Mann von unten drunter und wir zwei alle schoben und zogen an diesem Mann und flehten ihn an, dass er bitte jetzt nach Hause geht, aber der Mann tat das nicht und er hatte unglaubliche Kräfte. Der war nicht wahnsinnig groß, aber der hatte in diesem Moment, das war unglaublich. Also blieb nichts anderes übrig, als die Polizei zu rufen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Menschenskinder, was haben wir denn gemacht? Wir haben doch gar nicht, jeder von uns hatte eine Gitarre, wir haben da ein bisschen rumgezüpfelt und ein paar Lobpreislieder gesungen. Also mir war das wie total überhaupt nicht klar, was da ablief. Jedenfalls kam die Polizei und dieser Mann machte einen Alarm. Zwei Polizisten, der Mann von unten drunter und seine Frau agierten mit diesem Mann und an diesem Mann schlussendlich. Ja, die mussten Verstärkung rufen. Schlussendlich haben die mehrere Polizisten ihn endlich erstmal aus der Wohnung raus und dann haben wir die Tür zugemacht. Und was dann noch war, es gab noch eine Weile Lärm im Haus, ob er gleich nach Hause ist oder ob sie ihn erst mitgenommen haben. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur eins. Ich war schockiert und habe gesagt, Herr, was war das denn? Und dann hat, also im Nachhinein dann, in der Nacht war ich einfach froh, dass es vorbei war. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, du unterschätzt die Kraft von Lobpreis. Du unterschätzt die Kraft von Salbung. Du unterschätzt schlichtweg, was Lobpreis für eine Atmosphäre verändert oder für eine Atmosphäre hervorbringt. Jedes Mal, wenn ihr den Herrn anbetet, ist das meine Möglichkeit, euer Haus zu besuchen. Am nächsten Morgen, ich sitze in meinem Trabi und ein Trabi ist kein Fluchtauto, weil er springt viel zu langsam an und es dauert immer alles viel zu lange. Und die ersten drei Mal, wenn du den Schlüssel rumgehst, dann geht er erstmal tök, 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 und dann Gas geben, jem, jem, jem. Und dann, wenn du nämlich das Anfangsgas vergisst, dann geht es gar nicht. Jedenfalls, ich sitze also da in meinem Auto und sehe jenen Mann von oben drüber aus dem Haus direkt auf meinen Trabi zukommen. Ich denke, nein, bitte nicht schon wieder. Ich will jetzt keine Diskussion, ich bin's leid. Und ich habe aber gemerkt, nein, ich komme nicht schnell genug aus dieser Parklücke raus. Vor allem komme ich nicht schnell genug mit dem Trabi in die Gänge, im wahrsten Sinn des Wortes. Also leier ich das Fenster runter, sage, guten Morgen, Herr sowieso. Und er sagt auch, guten Morgen. Und sagt, ich wollte mich entschuldigen. Ich weiß überhaupt nicht, was gestern Abend los war. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Und er hat mich inständigst angefleht, dass ich ihn bei der Polizei nicht anzeige, sondern hat mich gebeten, ob ich es auf sich beruhen lassen würde, weil er doch nicht seine Arbeit verlieren will und so weiter. Und das würde nie wieder vorkommen und so weiter. Und es kam auch nie wieder vor. Aber entscheidend war für mich der Satz, ich weiß überhaupt nicht, im Deutschen gibt es so das schöne Sprichwort, was mich da geritten hat. Und es war interessant, in dem Moment, wo er das zu mir sagt, ja, sagt der Heilige Geist ins andere Ohr rein, aber ich weiß es, was es war, nämlich Dämonen, für die man sich öffnet, wenn man so unter Alkoholeinfluss ist, dass man einfach keine Kontrolle mehr hat über sich. Ja, zum Beispiel. So, und das war so interessant, weil so habe ich angefangen zu lernen, aha, okay, da ist Salbung in meinem Leben. Und wir alle kennen diese Salbung, die wir in den letzten 2-3 Jahren sehr intensiv in dieser Gemeinde erlebt haben. Wir haben sie auch vorher schon erlebt, aber sehr geballt in den letzten 2-3 Jahren. Die Salbung, die kommt. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Salbung. Da gibt es einmal die Salbung, die ihr gerade eben schon genossen habt. Pastor Manfred, komm nach vorne, steht hinter dem Pult. Die Salbung des Dienstes, des Predigers kommt auf ihn. Und vollmächtig verkündigt er euch ein Wort aus 2 oder 3 Bibelstellen. wo du denkst, die habe ich schon 350 Mal gelesen, aber das habe ich noch nie gesehen oder das ist mir noch nie klar geworden oder irgendwie. Und du merkst, obwohl du das so kennst und schon so oft gelesen hast, plötzlich fängt das Wort unter Salbung gepredigt etwas an, in deinem Inneren zu tun. Es fängt nämlich an, zu dir zu reden. Es fängt an, etwas mit dir zu machen. Halleluja. Ja, das fängt an, etwas wirksam, kraftvoll zu dir zu reden. Ich sage ein bisschen, weil das bisschen hängt davon ab, wie sehr du es lässt. Das Wort an sich ist sehr kraftvoll und die Salbung des Dienstes bewirkt, dass das Wort bei dir so ankommt, dass du denkst, Amen oder oh weh, lass mich gehen, ich bin im falschen Film. Ja, das ist genau, was diese Salbung macht. Und dann gibt's diese Salbung des Dienstes, wie wir sie erlebt haben bei Pastor Jens und ihr habt sie auch bei uns viele Male erlebt. Du rufst jemanden nach vorn, du legst ihm die Hände auf, die Salbung kommt, wusch und er tanzt und lacht, der eine rennt, der andere fällt um, der dritte lacht und wird gefüllt mit dem Heiligen Geist. All diese Dinge, die passieren, die wir viele, viele, viele Male demonstriert haben. Und das ist wunderbar. Aber beide diese Salbung, es sind beides Salbungen, die durch den Dienst einer Person hervorkommen, die für den Dienst sind. Diese selbe Salbung kommt auf Stefan und auf David und auf alle, die auf die Straße gehen zum Evangelisieren, auf Sarah und wer auch immer mitgeht, dass du Leuten die Hände auflegst und der Heilige Geist fängt an, sich zu manifestieren und Dinge zu tun. Das ist dieselbe Salbung, wieder in einer anderen Ausprägung, aber es ist auch eine Salbung für einen Dienst, für den Dienst des Seelengewinns. Ja, und wenn zum Beispiel die Susan geht und jemand besucht und mit jemand Seelsorge macht, dann kommt die Salbung der Seelsorge. Das ist eine Salbung von Barmherzigkeit verbunden mit einem besonders hohen Maß an Offenbarung zu sehen, wo ist die Wurzel für das Problem bei dieser Person. Die kommt dann auf sie. Aber das sind alles Salbungen, die sind punktuell. Aber dann gehst du nach Hause und dann ist da scheinbar nichts mehr. Dann ist da nur noch du. Naja, und die anderen, die auch keine Salbung zum Dienst haben. Zumindest nicht in dem Moment, zumindest nicht bei dir zu Hause. Und manchmal habe ich schon gedacht, das ist doch eigentlich unfair, oder? Und das ist auch der Grund, warum so viele, viele, viele Gläubige denken, ja, die Prediger, die haben ein besonderes Leben, weil die haben ja diese besondere Salbung zum Dienst. Oder die Seelsorger. Die haben nie irgendwelche persönlichen Probleme. Gell, Susan, du hast nie Angst, du bist nie unter Druck, du hast nie Schwierigkeiten, dir geht's nie schlecht, stimmt? Weil du weißt ja, wie das geht. Du hast mir ja in dem und dem und dem geholfen und der Person weiß ich, hast du in dem und dem. Du hast ja, ich meine, du weißt ja immer, was du machen musst für dich. Du hast ja gar nie irgendein Problem. Ja, und so weiter. Und so denken wir, dass die Salbung zum Dienst etwas ist, was wir zwar nur punktuell erleben, aber die Person, auf die sie kommt, hat sie für immer. Aber weißt du was? Die Salbung des Dienstes ist eine Salbung, die aktiv ist, wenn der Dienst aktiv ist. Also mit anderen Worten, die Susan kann nicht sagen, wenn es ihr schlecht geht, kommt sie zu mir und sagt, du, weißt du, Pastorin Katharina, ich bräuchte dringend mal wieder jemanden, bei dem ich Seelsorge machen könnte, weil ich brauche so dringend die Salbung des Dienstes. Ich brauche mal wieder Salbung. Ich brauche unbedingt, oder was weiß ich, der Philipp kommt zu mir und sagt, ich brauche mal wieder die Salbung von Freude, dass ich mir selber die Hände auflegen kann, dass ich mehr Freude habe, damit ich ein paar Leuten in meinem, ja, deren Chef ich bin, die Hände auflegen kann, dass sich da ein paar Dinge verändern und so weiter. Aber wisst ihr, so funktioniert's nicht. Und dann, lasst uns das mal aufschlagen, 1. Johannesbrief, dann gibt's diesen provokativen Ausspruch von Johannes, diese provokativen Verse von Johannes, die du mit Sicherheit schon mal gelesen hast, aber wenn du ein Prediger bist, dann kennst du mindestens 10 Leute, die diese Verse schon unter die Nase gerieben haben. Ich sage euch gleich, in welchem Zusammenhang. 1. Johannes 2 und Vers 20 und Vers 27. Fang an mit Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Also hier geht es im Vers 18 fängt es an, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten, daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also es geht an uns, das ist an Gläubige geschrieben, wir sind Gläubige und es ist die letzte Stunde, das ist nicht ein Brief an Pastoren oder Anleitung für Leiter oder so, sondern das ist für jedermann. Und dann heißt es, und ihr Also du und du und ich, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Und dann im Vers 27 wird das noch getoppt. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern so wie die Salbung euch über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Ich kenne so viele Christen, die eigentlich vor allem mal diese zwei Bibelverse kennen. Die wissen sonst nichts. Aber wenn du mit ihnen, sie kommen mit den großen, dicken Problemen und wollen dein Gebet. Und dann kommst du und nimmst deine Bibel und zeigst sie anhand von ein paar Versen, wie eine mögliche Lösung für ihr Problem aussehen könnte, entlang dem Wort Gottes. Und dann sehen sie das gar nicht so und sagen, ja, aber ich habe doch auch die Salbung. Und steht nicht im 1. Johannes 2, Vers 27, dass ich die Salbung habe und nicht brauche, dass jemand mich belehrt. Ich wollte, dass du mir die Hände auflegst und mein Leben anders ist. Ich wollte nicht, dass du mich belehrst. Ich habe selber die Salbung. Jetzt muss ich dir aber eins sagen. Also in meiner Bibel, ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel ist, in meiner Bibel, du kannst auch gerne aufschlagen und nachschauen, ob es in deiner auch so ist. In meiner Bibel, in Jesaja 10, Vers 27 steht, und es wird geschehen an dem Tag, da wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Hals, ja, das Joch wird zersprengt werden wegen der Salbung. Also wenn du unter einem Joch bist, wenn du in so dicken Problemen bist, dass du glaubst, du brauchst Befreiung, dass du glaubst, da sind Dämonen, die ausgetrieben werden müssen, dass du glaubst, da ist ein Joch, das zerstört werden muss. Aber du brauchst keine Belehrung, weil du ja die Salbung hast. Dann lass mich die Frage stellen, warum nimmst du nicht die Salbung und zerstörst selber das Joch? Denn Johannes erklärt hier unter anderem auch, dass die Salbung gutes Erkennungszeichen ist von Christen und die Nichtsalbung, könnte man sagen, ein gutes Erkennungszeichen ist für den Antichristen oder eine andere Art von Salbung. Nicht Zeichen und Wunder. Nicht Zeichen und Wunder. Jetzt sagst du, wieso sind Zeichen und Wunder nicht ein Erkennungszeichen für Salbung? Das kann ich dir sagen, das ist ganz einfach. Es ist leicht für den Teufel, Zeichen und Wunder zu machen. Im Korintherbrief kannst du das lesen. Er erscheint als Engel des Lichts. Es ist leicht. Er hat das ja alles gesehen. Luzifer hat im Himmel alles gesehen. Er weiß, wie es geht. Er kann da einiges abkupfern und nachmachen. Allerdings nicht so perfekt wie Jesus. Es hat immer irgendwelche Schwachpunkte und irgendwelche Konsequenzen und irgendwelche Dinge, die dann niemand haben will. Aber es sind nicht die Zeichen und die Wunder, die Dämonen vertreiben. Es sind nicht die Zeichen und Wunder, an denen man erkennt, dass du Christ bist. Ich meine, schau dir doch an, machst Fernsehen an, da kommt eine Magiershow nach der anderen. Die lassen Leute in der Luft schweben und Löffel sich verbiegen durch bloßes Anschauen und Dinge, die sich bewegen und sonst was alles, was da passiert. Ja. Und glaub nicht, dass das nur ein Fake ist. Solche Dinge gibt es in echt. Ja, das ist einfach eine Pervertierung der Kraft Gottes. Warum soll es das nicht geben? Als ich 1991 in Sibirien war, hat mich ein junger Mann angesprochen. Er hatte sich bekehrt und hat zu mir gesagt, er ist jetzt in die Gemeinde neu gekommen und er weiß, dass Okkultismus Sünde ist und will damit nichts zu tun haben und so weiter. Aber es ist so, er fährt im Ambulanzwagen mit, so im Rettungswagen. Und wenn sie irgendwo hinfahren, und er hat festgestellt, bevor er gläubig geworden ist, er konnte bei bestimmten Verletzungen und Krankheiten Leute die Hände auflegen und die haben überlebt oder sind gesund geworden. Und jetzt hat er probiert, dasselbe im Namen Jesus zu machen. Das Blöde ist, es hat nicht funktioniert. Und weil das nicht funktioniert hat, hat er sich gedacht, dann mache ich doch lieber das andere, sonst sterben die ja. Aber er hat irgendwo gespürt, nee, das stimmt ja nicht, das ist ja nicht das Richtige. Aber weißt du, du kannst nicht mit den Dämonen zusammenarbeiten, sonntags singst du Halleluja und die ganzen Dämonen, mit denen du jahrelang zusammengearbeitet hast, den hast du noch nicht mal offiziell gekündigt und dann denkst du, jetzt mache ich mal was durch die Kraft Gottes. Das ist kein Wunder, dass das nicht passiert. Ich habe es euch letzte Woche demonstriert. Nimm eine Flasche Wasser, gieß einen Schluck Cola rein, die ganze Flasche Wasser ist verdorben. Nimm eine halbe Flasche Cola und nimm einen ganz kleinen Schluck Cola. Du kannst noch so viel Wasser reingießen. Du kannst gießen und gießen und gießen. Wenn ein winziger Schluck Cola im Wasser ist, siehst du es sofort. Eine winzige Verunreinigung. Und die Kraft Gottes wird nicht wirken. Jetzt sagst du, ja, wieso ist denn Gott so pingelig? Falsch. Völlig falsch. Es ist nicht Gott, der pingelig ist. Es ist der Teufel, der so ist. Wenn ein Gramm Staub, ein Korn Staub an ihm, in deinem Leben, von ihm, in deinem Leben zu finden ist, an irgendeiner Ecke, wenn er irgendwo etwas findet, was ihm gehört, grapsch, ist er dort. Das ist der Punkt. Und er verdrängt die Kraft Gottes in deinem Leben. Er verdrängt die Kraft Gottes in deinem Leben. Es ist nicht so, dass Gott sich zurückzieht, sondern ein kleiner Dreck verdrängt die Sauberkeit. Das ist einfach so. Es braucht wenig, um ein sauberes Zimmer wieder nicht mehr sauber aussehen zu lassen. Es braucht viel, es sauber aussehen zu lassen. Dafür hat Jesus den Preis bezahlt. Du kannst nicht die Dinge miteinander vermischen. So, dieser junge Mann war also sehr in Not. Und ich habe mit ihm darüber geredet und ich habe gesagt, er soll doch am Sonntag zum Gottesdienst kommen. Und ich habe darüber gepredigt. Eben, das war diese Predigt, von der ich manchmal schon erzählt habe, über Okkultismus. Und weil ich ja keine Übersetzerin hatte, habe ich in Russisch gepredigt. Und manchmal wusste ich nicht so ganz genau, ob das, was ich gesagt habe, auch das war, was ich gemeint habe. Aber ich bin irgendwie heil durchgekommen. Deswegen habe ich jetzt immer Übersetzer mit, wenn ich gehe, oder von dort Übersetzer, preis dem Herrn. Aber da habe ich gepredigt und mitten in der Predigt, ich habe kürzlich wieder ein Foto von dem Raum gefunden, diesen proppenvollen Raum, stand eine Frau auf, fing an zu schreien, aber wie gestört, rannte durch den ganzen Raum. Sie konnte gar nicht rennen, weil es war so eng, sie musste sich da durcharbeiten. Und als sie rausging, war eine sichtliche Veränderung im Raum. Und dann kam ein Mann auf mich zu, ich glaube, das war der Bruder von dem Bürgermeister dort, von diesem Ort, und der kam zu mir und hat gesagt, der hat immer gesagt, geh nicht weg, ich muss was holen, geh nicht weg. Ich habe gesagt, nein, nein, ich gehe nicht weg, ich wusste gar nicht, was er wollte. Das machen Leute alles so, wenn du einen Aufruf machst, ja, dann machen Leute solche Sachen. Die einen schreien rum und rennen weg und jedenfalls dann, und er kam wieder, so nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten kam er wieder mit einem großen Sack voll Zeug, also eine Decke eigentlich nur, und schmiss das unten hin und sagte so, jetzt kann ich mich bekehren. Aber das ist das ganze Zeug für meine Zaubereien und alles. Und ich weiß, ich muss das zuerst weggeben. Ich musste das zuerst ans Kreuz bringen, zum Herrn bringen. Ich musste das loswerden. Und jetzt kann ich mich bekehren. Jetzt bin ich bereit. Und wisst ihr, in all den Jahren, seit 1991, in all den Jahren, habe ich fast nie jemanden erlebt, der sowas gemacht hat. Und das ist der Grund, warum so wenig von Salbung, von Kraft in deinem Leben ist. Denn da gibt es eine andere Art von Salbung, nämlich die Salbung, von der hier geredet wird. Das ist schlichtweg, naja, du könntest einfach sagen, die Salbung, die nicht verbunden ist damit, dass du als Prediger, als Evangelist, als Lobpreisleiter, als Seelsorger oder als irgendetwas berufen bist, sondern schlichtweg die Salbung, die du bekommst, weil du in Christus bist. Denn Christus, das ist eine ganze Wortfamilie, das kommt alles von Krio, von dem griechischen Wort Krio. Krio ist das Verb und heißt salben, einschmieren, einbuttern, einölen. So denk dran, wenn du bei diesem schönen Wetter, was wir jetzt gerade haben, jedenfalls meistens in die Badi gehst, dann bist du weise, wenn du dich vorher einbutterst mit einem ordentlichen Sonnenspray oder Öl oder was auch immer. Auf jeden Fall ein hoher Lichtschutzfaktor, damit du dir nicht die Haut kaputt machst. So, und dann irgendwas, jeder, also als ich Kind war, machten das nur die ganz Empfindlichen. Aber heutzutage machen sogar die Männer das, ja, weil es einfach gut ist für die Haut. So, ja. Und die meisten, die ich kenne, schmieren sich irgendwas auf die Haut. Und wenn sie es nicht machen beim Sonnen, dann machen sie es nachher, wenn sie ihre Muskeln vorführen. Also einbuttern, einölen, einschmieren, dass es glänzt, dass es richtig fettig ist, richtig so, ja, preis dem Herrn. Das bedeutet Krio. Dann gibt's halt verschiedene Zusammensetzungen, N-Krio, Salben, Einsalben, so richtig reinarbeiten. Dann gibt's Epikrio, das ist bestreichen, Epi, rundrum, alles von oben bis unten. So. Dann kommt Chrisma, das ist die Salbung. Das ist genau das Wort, was in 1. Johannes 2, Vers 20 und Vers 27 steht. Und übrigens, im ganzen Neuen Testament kommt es nur an dieser Stelle vor. Dann gibt's noch ein paar andere, ja genau, und dann kommt fast das wichtigste Wort in dieser Wortfamilie, nämlich Christus. Christus, das Wort Gesalbter. Und dann gehört natürlich auch das Wort Christianos dazu. Christianos, Das ist das, was da steht, wo es in der Apostelgeschichte heißt, dass die Jünger in Antiochia zuerst Christen genannt wurden. Die wurden zuerst, griechisch, Christianos, nämlich zum Christus gehörend oder dem Christus anhängend genannt. Also so, wenn man sagen würde, was weiß ich, man würde jetzt hier sagen, wenn du im Glaubenszentrum bist und du bist vielleicht einer, der inzwischen genau dieselbe Art von Predigt mit Griechisch und allem macht wie Pastor Manfred, dann würde man sagen, du bist ja ein richtiger Manfred. Du bist ja ein Manfred. Ja, oder ich muss immer dran denken, jemand, der uns mal einen Brief geschrieben hat vor Jahren, wenn ihr so weiter predigt, die ganzen Sachen von Kenneth und Gloria Copeland, was wollt ihr denn dann haben in eurer Gemeinde? Lauter kleine Kenneth und Gloria Copelands. Und zwar eigentlich vorwurfsvoll gemeint. Und ich habe gedacht, ich wünschte, wir wären schon an dem Punkt. Weil das sind mit die hingegebensten Leute an das Reich Gottes, an das Wort Gottes, die ich kenne. Ja, und seit so vielen Jahren erfolgreich im Dienst. Preis dem Herrn, ja. Also, Christianos, der Christ. Und dann haben wir noch den Antichristos, das ist natürlich der Antichrist. Und dann gibt es auch noch den Pseudo-Christos. Das ist da, wo im Deutschen immer übersetzt ist, falsche Messias. Aber eigentlich nicht falscher Messias, das kommt auch hier irgendwo vor. Der Antichrist kommt vor in dem Abschnitt. Ihr könnt das nochmal lesen. Johannes redet davon, dass Leute aufstehen als falsche Messias, als falsche Christen, als Antichristos oder eben Pseudo-Christus. Man könnte auch sagen Pseudo-Christus. Das kennen wir ja im Deutschen auch. Ja. So. Also, dieses Wort hat einfach mit dem zu tun, dass wir Christen sind. Also, wenn du dich selber Christ nennst, dann impliziert das, dass du Salbung hast. Und du hast die Salbung, weil du hast ja den Gesalbten in dir. Und es gibt nicht, in Christus zu sein, ohne die Salbung. Ich meine, du kannst nicht jemanden einsalben ohne Salbe. Du kannst nicht jemanden einölen ohne Öl. Du kannst nicht jemanden bestreichen ohne etwas, womit du ihn bestreichst. Dann streichelst du ihn, aber das ist was anderes. Ja. So, es ist so simpel und so einfach. Das heißt, wenn du ein Christ bist, dann ist irgendwo da drin eine Salbung. Und mein Ziel ist heute Morgen, ein Stück weit von dieser Salbung dir bewusst zu machen und dir zu helfen, aus dir herauszuholen. Und das Erste, was passiert, wenn man über Salbung redet oder wenn es um Salbung geht oder überhaupt, das Erste, was passiert, ist ganz häufig die Zahl der Störmanöver nimmt zu. Sei es das Mikrofon tut nicht oder die Leute werden alle ganz müde oder man hat das Gefühl, es wird plötzlich 300 Grad heiß. Oder es plagt einen hier, es beißt einen dort. Oder wenn all das nicht ist, dann kommt bestimmt irgendwo ein Kind gelaufen und schreit. Wir sind ja so verrufen, Pastor Manfred und ich, als kinderfeindlich, weil wir immer sagen, bitte tut euren Kindern den Liebesdienst und bringt sie in den Kindergottesdienst. Die Kleinen zu den Kleinen, die Großen zu den Großen. Warum? Weil es Programme gibt, wo ihnen gedient wird. Aber sie werden die Salbung niemals so erfassen, wie du es erfasst. Und es ist ein Ammärchen, dass du dein Baby in den Gottesdienst bringst und unter der Salbung wird es ganz ruhig und schlafen und alles. Also ich weiß nicht, was du für ein Baby hast, bei meinen Babys hat das nicht funktioniert. Im Gegenteil, manchmal, wenn die Salbung stärker wurde, wurden die immer unruhiger. Weil die Salbung nicht nur etwas ist, was über die Atmosphäre kommt, sondern auch etwas, was über deine Gedanken geht. Du kannst dich dafür entscheiden oder dagegen. Du kannst dich entscheiden, dich dem hinzugeben oder du kannst dich entscheiden, einfach nur gegen den Schlaf zu kämpfen die ganze Zeit. Diese Entscheidung hast du. Du kannst dich entscheiden. Du bist frei. Aber wir haben entschieden, in dieser Gemeinde, im Gottesdienst, da wollen wir, dass Gott geehrt wird. Und darum haben wir einen Gottesdienst für Kleine und der ist abgestimmt auf die Kleinen. Alle, die noch nicht lesen können, die noch nicht schreiben können und so weiter. Und dann haben wir einen Gottesdienst für Schüler. Aber da möchtest du mindestens in der zweiten Klasse sein. Warum? Damit du in deiner Bibel zumindest mal mitblättern kannst und ein paar Buchstaben schon sicher weißt, dass du eine Ahnung davon kriegst. Wo und was und so weiter. Dass du nicht auch dort wieder die ganze Zeit störst. Wir haben so viele Diskussionen mit Eltern, genau an diesem Punkt. Ich dachte, wenn ich es jetzt mal erkläre, dann, das ist schon wieder ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal was dazu gesagt haben, dann ist es wieder neu etabliert. Wisst ihr, wir können nicht von unseren Kindern erwarten, dass sie lernen, Salbung zu empfangen, dass sie lernen, die Dinge Gottes wirklich richtig umzusetzen und so weiter, wenn wir sie ihnen nicht ihrem Alter gemäß vermitteln. Und das ist für die Kleinen, die noch nicht lesen und schreiben können, anders als für die, die schon lesen und schreiben können. Und wenn ein Kind mindestens schon ein Jahr in der Schule ist, also sprich ab 2. Klasse, dann kann es auch eine halbe Stunde für eine Predigt oder für eine Gruppenarbeit oder etwas einfach mal sitzen und seinen Mund halten. Denn das muss es in der Schule auch tun. Da geht es immer 45 Minuten. Ja. Und dann können wir das erwarten, dann können wir das den Kindern erklären. Und dann kommen Teile, wo gespielt wird und wo Spaß ist und so weiter. Und das ist wichtig, denn wisst ihr, die Salbung ist nicht etwas, was automatisch da ist. Wenn wir jetzt hier im Himmel wären, wäre das kein Problem, dann wäre die Salbung automatisch da. Aber hier auf der Erde haben wir einen Widersacher. Und wenn du Johannes liest, es gibt nur eine Sache, wohinter der Antichrist her ist oder auch Satan her ist. Es gibt nur eine Sache und das ist die Salbung. Nichts anderes. Nichts. Und es gibt eine Salbung und ich habe es immer für mich genannt, die Salbung zum Leben. Und als Benny Hinn an der Konferenz in Kopenhagen gepredigt hat, hat er es genannt, nicht Benny Hinn, Henry Hinn natürlich, der Bruder von Benny Hinn. Er hat es genannt, das eine ist die Salbung, die ich jetzt nenne, die Salbung zum Dienst. Und um das zu unterscheiden, und das andere ist, sagt er, die Gegenwart Gottes, the presence. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben, dass Jesus anwesend ist in deinem Leben. Es spielt keine Rolle, wie du es nennst. Ich habe es für mich immer genannt, die Salbung zum Dienen. Und die bekommst du, wenn du für einen bestimmten Dienst berufen bist, dann kriegst du genau die Salbung für diesen Dienst. Aber es gibt auch eine Salbung zum Leben. Und diese Salbung zum Leben, das ist das, was eigentlich die Gegenwart Jesu in deinem Leben ist. Und ich wollte gerne heute Morgen ein bisschen mehr Zeit nehmen, um euch zu zeigen und zu demonstrieren und mit euch zusammen in diese Salbung reinzugehen. Und du wirst sehen, das ist nichts, wofür du irgendetwas können musst oder irgendetwas Exklusives. Alles, was das ist, ist, dass du deine Fähigkeit zu fokussieren in Anspruch nimmst. Denn niemand von uns, wisst ihr, wir kommen manchmal in die Gemeinde und wir benehmen uns wie 5-jährige Kinder. Wir setzen uns hin und wir erwarten, dass wir bespaßt werden von allen Seiten. Und wenn der Lobpreis nicht so ist, okay, ja, Miriam ist heute nicht so gut drauf gewesen, gell? Muss ich doch gerade mal den Philipp fragen. Philipp, gibt es irgendwelche Probleme zu Hause? Oder? Also Miriam war heute nicht so fit. Ist euch das aufgefallen so? Ja? Nein, war natürlich heute nicht so. Also. Aber versteht ihr? So und die Predigt, ja, also Pastor Manfred, also ich meine, der hat ja auch schon bessere Predigten gehalten, oder? Also ich meine, und überhaupt, also heute war er extrem scharf. Hat der mit seiner Frau wieder Stress? Der war heute so scharf. Irgendwie, also ich meine, er ist ja eigentlich ein Lieber, aber manchmal ist es wirklich, also es geht mir einfach zu weit. Und du, in einem Moment killst du die Salbung. Und du wartest schon, wann kommt die nächste Ablenkung? Wann geht der Nächste auf Toilette? Wann kann ich das nächste Mal schauen? Und wisst ihr, wir können innerlich genau diese Haltung einnehmen. Versteht mich richtig? Ich sage das nicht, weil ich irgendjemand von euch Böses will, sondern ich will euch ein bisschen spitz machen. Wisst ihr, ich sage euch was, ein guter Trainer, der sagt seinen Leuten nicht immer, tutti, tutti, alles fein, alles gut, sondern der sagt, Jungs, hebt den Hintern, du willst das Spiel gewinnen. Und wenn du hier bist, heute Morgen und sagst, ich will meinen Lauf laufen und ich will nicht laufen, um dann festzustellen, dass ich doch nichts gewonnen habe, sondern ich will meinen Lauf laufen und will den Siegespreis haben, wenn ich schon laufe, wenn ich mich schon reingebe. Aber weißt du was? Dann musst du es auch richtig machen. Und dann komm nicht zum Gottesdienst wie, ah ja, der Sonntag, nehmen wir es ein bisschen locker heute Morgen, nehmen wir es ein bisschen relaxed. Weißt du was, wenn es der Philipp da hinten und der David ein bisschen relaxed nimmst, dann hörst du bald gar nichts mehr. Da kracht es nur und fiescht und blöppert oder du hörst nichts, weil es zu leise ist. Wenn es Miriam ein bisschen relaxed nimmt, dann spielt sie vielleicht die 2 Lieder, zu denen sie heute Lust hat und den Rest, naja, mal schauen. Da hätten wir vielleicht jeden Sonntag die gleichen Lieder und dann weißt du, welches die Lieblingslieder von Miriam sind. Ja. Und wenn es die anderen ein bisschen relaxed nimmt, wenn es die Helga mit dem Kaffeedienst ein bisschen relaxed nimmt, dann ja, wisst ihr Leute, also wir haben jetzt keine Lust, heute extra die Kaffeemaschine anzumachen und ich meine, wegen den 5 Leuten, die jetzt einen Kaffee wollen, nehmt ihr heute halt mal was anderes und so weiter und so weiter. Wir kommen in die Gegenwart Gottes und wir denken, wenn wir das alles so lässig nehmen, die Salbung macht alles. Miriam, mach uns eine schöne Salbung. Komm, spiel mal ein bisschen. Mach mal eine schöne Salbung, Miriam, komm. So. Ich bin so froh, dass Miriam gesalbt ist. Sie legt die Finger auf die Tasten und die Salbung kommt. Also, für mich. Jetzt kann es aber sein, ich spiele immer dasselbe. Immer genau dasselbe. Spiel ruhig weiter, Miriam, mir gefällt's. Die spielt ja immer dasselbe. Ist ja immer das kann doch jeder. Das lernt sie ja am Anfängerkurs hier im Piano-Gruppenunterricht. Kannst du ja Piano-Gruppenunterricht. Da lernt sie, das sind einfach 3 Akkorde. Immer schön die Läufe hochgespielt. Klar, die Strings noch. Also alles psychologische Beeinflussung. Und du verpasst alles. Weil du nicht eingetunt bist auf die Salbung. Weil du dich festlegst. Es geht nur so oder nur so. Aber soll ich dir was sagen? Es ist so leicht. Und jetzt sage ich dir, was du machen kannst, wie du ganz schnell in die Salbung kommst. Aber ich kann dir auch sagen, es kostet dich einen Preis. Also du hast jetzt 3 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden, ob du den Preis bezahlen willst. 5 Sekunden vielleicht. Und dann sage ich dir, wie es geht. So. Es geht ganz einfach. Du stehst auf. Du triffst eine Entscheidung. Jesus, jetzt ist mir alles egal. Nur du und ich. Wenn es dir hilft, mach deine Augen zu. Mir hilft das meistens. Und dann fängst du einfach an, irgendein Lobpreislied. Ich nehme einfach mal die. Ich nehme meine, weil das sind meine. Jesus, ich Also und so weiter, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt noch 1-2 Sachen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht darum, dass du jetzt demonstrierst, wie toll du singen kannst. Es geht nicht darum, dass du jetzt dein Ding hier durchziehst, sondern es geht um Jesus. Und ich weiß, vor 30 Jahren oder was, da gab es diesen Hit, verdammt, ich liebe dich. Aber wisst ihr was? Ich habe mich immer gewundert, warum das so ein Hit geworden ist. Wenn mein Mann zur Tür reingerannt kommen würde und sagen würde, verdammt Frau, ich liebe dich. Dann würde ich sagen, ja, das glaube ich dir sofort. Wenn du mich so anschreist, das muss wirklich echte Liebe sein. Nein, das ist natürlich ironisch. Also versteht ihr, was ich meine? Wenn ich mich jemandem hingebe, wenn ich ihm sagen will, dass ich ihn liebe, kann ich ihn doch nicht anschreien. So unter dem Motto, du machst es mir aber auch schwer. Aber weißt du was? Dann geht es wieder nur um dich. Du willst aber nicht, dass es um dich geht. Und dann denkst du, oh, wieso muss ich jetzt aufstehen, auch noch singen? Und es ist sowieso schon so heiß. Ich dachte, die predigt jetzt. Menschenskind. Es geht wieder nur um dich. Hast du es gemerkt? Aber um das geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du dich auf Jesus einstimmst. Dass du dich auf ihn einstimmst. Dass du nicht dein Einkaufszettel, dein Sonntagsplan oder was immer du noch vorhast, dass du nicht das durchgehst, sondern dass du einfach anfängst und dich ihm hingibst und ihn groß sein lässt. Jesus, ich erhebe dich. Jesus, ich liebe dich. Die ganze Ehre. Und wenn wir anfangen zu singen, fängt plötzlich an, die Gegenwart Gottes sich auszubreiten. Und plötzlich merkst du, wie es dir einfach leichter wird und du fängst an, dich wohlzufühlen. Und nach nochmal 5 Minuten hast du vergessen, dass du schwitzt. Das Wasser läuft einfach nur noch. Halleluja. Und du genießt einfach und mach das, tauch ein in seine Gegenwart. Aber hör nicht auf, ihn anzubeten. Lass es nicht um dich gehen. Lass es um ihn gehen. Halleluja. 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 Jesus, ich liebe dich und niemand ist dir zu vergleichen, Herr. O mein Jesus, ich gehöre dir, alles was ich deinen Namen. Ich bitte dich an, du bist würdig, Jesus, Herr aller Herren, König der Könige. Ist einfach, dass ich euch zeigen will, es ist so leicht. Es ist nicht die Musik. Es ist, dass diese Musik mit einem anbetenden Herz verbunden ist. Wenn ich jetzt irgendjemand von draußen nehmen würde oder irgendeinen, jetzt sind ja wieder so Meisterkurse in Rheinau und so weiter, ja, wenn ich irgendeinen Spieler dort nehmen würde und ich würde ihn hinter das Klavier setzen, der würde fantastisch spielen. Aber wenn er nicht Christ wäre, wenn er nicht in Christus wäre, dann wäre die Salbung, die er hätte, das wäre nicht die Salbung, die du jetzt erlebst. Dann hätten wir Freude an dieser Musik. Aber das wäre wieder etwas, was dir für den Moment dient. Aber etwas, was du nicht mit nach Hause nehmen kannst. So, wenn du was zu schreiben hast, dann schreib dir auf, erstens diese Woche Salbung auszuprobieren. Und weißt du, du brauchst nicht mal Instrumente dazu. Du kannst einfach, nimm irgendein Lobpreislied. Du musst nicht mal ein Lied nehmen. Nimm irgendein von dem Psalm. Lies ihn. Lies den Psalm 103. Lies den Psalm 27. Die ganzen Psalmen sind Lieder. wieder den Herrn zu preisen. Tu einfach all diese Dinge. Sing einfach vor dem Herrn. Gib dich ihm hin. Und weißt du, was das nächste ist, was passiert? Plötzlich fangen an, Geistesgaben zu fließen. Während, das ist ganz leicht. Warum? Weil das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das, was ihr jetzt wahrnehmt, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist einfach, das, du musst nicht lachen oder vom Stuhl fallen oder hin und her rennen oder irgendetwas. Die Gegenwart Gottes, die Anwesenheit von Jesus kann einfach auch bei dir auslösen, dass du sitzt und sagst, ach, nie mehr hier weggehen. Aber du wirst merken, sobald du dich wieder auf dich fokussierst, sobald du dich ins Zentrum setzt, ist die Gegenwart Gottes weg. Aber sobald du wieder auf den Herrn fokussierst, kannst du sie holen. Und das kannst du tun, wo, überall wo du bist. Und der Leib Christi wird einen großen Schritt nach vorne machen. Und wir kommen der Erweckung einen großen Schritt näher, wenn jeder Einzelne, der in Christus ist, ich meine, du bist ja schon in Christus, das ist mitten in der Salbung, wenn du anfängst, das auszuleben, wenn du nicht jeden Stein des Anstoßes, jedes Ärgernis nimmst, sondern wenn du anfängst, dich dem hinzugeben. Ja, aber weißt du, ich habe Angst, was dann hochkommt, wenn ich das zulasse. Und ich bin auch nicht so ein emotionaler Mensch. Lass mich dir was erzählen. Als ich angefangen habe, 1988 mit dem Herrn, ich habe über Jahre vorher nicht geheult. Ich war keine Heulsuse. Ich habe, glaube ich, so mit 12, 13 das letzte Mal geweint. Das war gar nicht mein Ding. Also, und wenn, dann hätte ich mich sowas von versteckt, dass es niemand gesehen hätte. Aber die meiste Zeit, das war überhaupt nicht, das, nö. Ich hatte mich selber an einen Punkt gebracht, wo ich wusste, ich war 22, als ich mich bekehrt habe, wo ich wusste, ich habe eine gewisse Stärke entwickelt, was mich nicht umhaut, macht mich stark. Ich bin ein erfolgreicher Mensch. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Ich war erfolgreich. Das war nicht so, dass ich der totale Versager war. Ich habe damals Dinge gemacht, ja, wo, wenn ich heute manchmal frühere Studienkolleginnen treffe, die sagen noch, ich bewundere dich, dass du das damals gemacht hast. Für mich war das ganz normal. Ja, ich habe nie irgendwie, es hat nie irgendjemand gewusst, ob ich Prüfungsangst habe oder nicht. Warum sollte ich das den Leuten sagen? Nein, ich habe mich einfach fest und hart wie eine Mauer gemacht und fertig. Und dann habe ich mich bekehrt. Und bei Jesus ist immer eine ganzheitliche Bekehrung. Und die ersten 3 Wochen bin ich so mit meiner harten Linie ganz gut durchgekommen. Jetzt habe ich natürlich gebetet und Bibel gelesen und war begeistert und da war auch ein bisschen Freude und so weiter. Aber plötzlich nach 3 Wochen habe ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Und jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienst kam und jedes Mal, wenn die Salbung anfing, fing ich an zu heulen. Ich habe geheult und geheult und geheult. Ich musste gar nicht vorgehen. Ich saß auf meinem Platz, ich habe geheult und geheult und geheult und geheult. Und es schien nicht mehr aufzuhören. Am Anfang bin ich ja noch vorgegangen, wenn Aufrufe waren, die mich angesprochen haben. Aber ich wusste schon, ich werde sowieso wieder heulen. Ich habe geheult und ich habe geheult und ich habe geheult. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, hört das niemals auf. Und dann hat der Herr mir gezeigt, wenn du dein Herz verhärtest, dann mag das nach außen hin cool aussehen. Übrigens, wisst ihr, wann die einzigen Male waren, bevor ich mich bekehrt habe, wann ich geheult habe? Wenn ich ordentlich Alkohol gebechert habe. Ich habe sehr viel vertragen. Ich kam halt aus einer katholisch trinkfesten Familie. Das gehört irgendwie dazu. Also es gab keine Feier ohne Likör und ohne irgendwie. Das war ja auch nicht so, dass man sich so betrank, dass man dann unter den Tisch fiel. Nein, das gehörte dazu. Man konnte trinken so viel, dass man noch anständig einigermaßen aufrecht nach Hause gehen konnte. So, ja, und ich meine, aber ich, wenn ich viel Alkohol getrunken habe, dann kam plötzlich der ganze Weltschmerz über mich. Dann saß ich in der Ecke und habe geheult. Alle anderen wurden lustig. Ich war die Einzige, die anfing zu heulen. Ja, deswegen habe ich dann irgendwann schon lange vorher, so mit 19 oder 20, habe ich gesagt, Schluss jetzt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Dann fange ich jedes Mal wieder an zu heulen. Und es war nicht nur das Heulen. Ich bin tief und tief und tief ins Selbstmitleid reingekommen. Plötzlich ist mir das ganze Ausmaß meiner Tragödie bewusst geworden. Ein Glas Wein hat gereicht, um mich an den Punkt zu bringen, wo ich wusste, ich bin der größte Versager. Und ich habe das nicht gehabt. Und niemand liebt mich. Und niemand ist auf meiner Seite. Und ich habe es so schwer. und es gibt nichts, was mir erspart bleibt und so weiter. Ja. Preis dem Herrn. Und dann hat der Herr mir gezeigt, sieh es doch einfach wie ein Prozess der inneren Reinigung. Manchmal, wenn kleine Kinder, wenn die spielen im Schmutz und so weiter und sie spielen längere Zeit und das trocknet, der vom Kindergarten kommen sie manchmal so mit Grasflecken an den Kleidern und so weiter oder an den Händen und so weiter. Das geht alles nicht ab mit einmal kurz duschen. Die meisten Grasflecken aus den Hosen von den Kindern sind nach dem dritten, vierten Mal waschen, mit intensiv einweichen und alle Fleckentferner, die ich hatte, durchprobieren. Irgendwann sind sie ein bisschen aufgehellt. Weißt du, so ist deine Seele geprägt. Da sind Grasflecken beim Rumrennen, beim Hinfahren, beim Rutschen auf dem Gras sind die eingearbeitet worden. Da sind bei Stürzen und Herausforderungen in deinem Leben, in deiner Kindheit, sind richtige Grasspuren, so richtige Schmutzspuren sind eingearbeitet in deine Seele. Die gehen nicht mit einmal raus. Deswegen brauchst du die Gegenwart Gottes immer wieder. Und irgendwann habe ich mich entschieden, Herr, ich muss jetzt einfach in der Gegenwart Gottes leben. Und wisst ihr, mir ist klar geworden, als dieser Vorfall damals war, den ich am Anfang erzählt habe, mit diesem Mensch, der über uns gewohnt hat. Es waren nicht die Lieder, die ihn gestört haben. Es war einfach die Salbung, die ihm in dieser Situation unter dem Einfluss des Teufels, unter dem bist du, wenn du so betrunken bist. Du hast nämlich keine Macht mehr über irgendwas, über deinen Willen und über irgendwas. Die ihm da einfach, jetzt musst du das einfach mal sagen. Jetzt musst du das einfach mal zum Ausdruck bringen. Er hat mir sogar dann noch gesagt, er findet das eigentlich gar nicht schlimm, dass wir singen und wir würden ja auch nie, es wäre ja auch abends nie laut oder irgendwas. Er hat gar nicht verstanden, warum er das gemacht hat. Aber ich habe es verstanden. Wenn du anfängst, diese Art von Salbung in deinem Leben zu entwickeln, dass du anfängst, Gott zu preisen, du kannst es auf deine ganz eigene Art machen, du musst nicht singen, du musst nicht emotional sein. Ich finde Singen einfach schön, ich fand immer Singen schön, ich habe meine Gitarre genommen und gesungen. Und wisst ihr, wie die Lieder entstanden sind? Genau so. Ja, ich war in einer Situation und lasst mich euch das mal ein bisschen demonstrieren, weil ich weiß, ihr seid auch in diesen Situationen. Ich rede jetzt gerade von deinem Alltag. Manfred, komm mal bitte, ich brauche jetzt ein paar Helfer. Also, du stellst dich mal hier hin. Genau so. Das ist jetzt Jesus, okay? Ich habe gedacht, ich nehme den Würdigsten. Das ist Jesus. So, und jetzt brauche ich ein paar Freiwillige. David. Du musst hier drüben stehen. Also, das ist jetzt der Egoismus. Das ist das Ich. Der David verkraftet das. Und Stefan, komm du doch mal noch. Und der Stefan verkraftet das auch. Stell dich doch hier daneben. Das ist das Selbstmitleid. Und jetzt brauche ich noch jemanden. Ah, Frenzy. Also, gell, Susan, wir haben da viele Stunden Seelsorge vor uns, Manfred. Genau. So, und Frenzy ist jetzt, ich komme immer zu kurz. Ich komme immer zu kurz. So, also, Selbstmitleid, Egoismus, also es geht einfach mal um mich. Und ich komme immer zu kurz. So, und ich lebe jetzt hier, ich bin jetzt du. So, einfach der normale Durchschnittschrist. So. Und jetzt passiert irgendetwas. Irgendwie mein Leben geht voran. So, wenn wir jetzt einen Film hätten, würde man so den Strom der Zeit sehen, vielleicht so einen Bach, der so die Zeit vergeht und Dinge passieren. Oder du siehst so im schnell abgespult, siehst du, wie die Autos die Straße lang fahren und es wird dunkel und es wird wieder hell. Und Dinge passieren in meinem Leben. Und ich habe immer eine Wahl. Jeden Moment, mit jedem Atemzug muss ich mich entscheiden. Läuft mein Leben mit den drei Kollegen, da gehören noch eine Menge mehr dazu, ich hätte jetzt noch einige dazu stellen können, ja. Ach Marco, komm, wir stellen dich noch dazu. Du hast schön gelacht, also es bietet sich so an, so jobbedingt, das ist die Habgier. Ich brauche Geld. So, ja. So, also, wie gesagt, viele Stunden Seelsorge liegen vor dir, es sind drei Männer. Nein. Also, das ist einfach mal so der Inbegriff von dem Geld nachrennen. Ja, es ist doch normal, wir brauchen Geld. Jeder von uns braucht Geld. Herr. Wir brauchen Geld und wir brauchen hin und wieder wirklich mal zu schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Und überhaupt brauche ich, dass ich mich um mich kümmere. Weil wenn ich mich nicht um mich kümmere, kümmert sich niemand um mich. Die Menschen sind schlecht, sie denken an sich, nur ich denke an mich. So, das ist dein Wahlspruch. So, und der Stefan ist, ach, ich Armer. Niemand trifft mich. Ja, ich habe es wirklich, es ist so hart. So schade. Ich wollte ja, aber ich kann ja gar nicht. Ich kann ja nicht anders. Ich wollte ja so gerne. Helga, komm doch noch mit dazu. Wisst ihr, das Selbstmitleid hat nämlich immer eine Freundin, eine Partnerin. Und ich dachte, ich wollte jetzt nicht vor der ganzen Gemeinde deinem Mann jemand anders an den Arm hängen. Häng dich doch da ganz eng ein. Das ist die Depression. Ach, mir geht's heute nicht so gut. Ich fühle mich heute nicht so. Ich fühle mich heute ganz schlecht. Ich fühle mich nicht so. So. Und da ist Jesus. So, da steht Jesus. Jesus ist ausgeglichen und strahlt und lächelt, sieht gut aus, wie immer. So. Und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Dein Leben geht voran. Es ist stressig, es ist schweißtreibend. So, und jetzt weißt du, der Weg dorthin ist ganz einfach. Ich lass einfach mal die Seele baumeln. Und schon bist du, es kommt drauf an, je nachdem, was du für ein Typ bist, wirst du dann immer mehr der Workaholic. Geld, ich brauche mehr Geld, noch einen Job, ich mache noch eine Weiterbildung, noch mehr und so weiter. Schatzi, tut mir leid, Wochenende bin ich wieder zur Weiterbildung, ich muss weg und so weiter. Das nächste, also ich komme immer zu kurz, jetzt muss ich endlich mal nach mir schauen. Und du drehst dich und rennst dich, jetzt muss ich mir mal einen schönen Urlaub buchen, ich komme immer zu kurz. Komm, Frenzi, buch dir einen schönen Urlaub. Das hast du dir wirklich verdient. Das ist, nein, wirklich, ich arbeite so hart, ich habe mir das echt verdient. Ja. Niemand kümmert sich um mich, ich muss jetzt wirklich mal schauen, wo ich bleibe. Ich laufe allen anderen hinterher, ich kümmere mich um alle. Also, stimmt's, David? Genau, und jetzt, ach, ach, das Leben ist so hart, wirklich, also ich verstehe nicht. Und niemand trifft's mich. Weißt du, meine Nachbarin, die war noch nicht einmal krank. Jetzt, mein Nachbar hat noch nie einen Ziegel vom Dach geweht. Bei uns deckt es jedes Mal das halbe Dach ab. Ich würde ja Dachklammern empfehlen, aber das ist eine andere Geschichte. So. Aber, ach, immer trifft es mich. Und ich kann dir schon sagen, wenn es irgendeinen trifft, dann trifft es mich. Und du hast immer einen entsprechenden Spruch. Und dann kommt sofort, ach, mir geht es heute nicht so gut. Nee, mir geht es nicht so gut. So, und jetzt Jesus. Wie kommt man, also das ist leicht, das ist einfach, ach, lass mich, ich bin einfach mal ich selber, lass mich einfach mal mich sein. So, du kommst von der Arbeit heim jetzt, so, und dann je nachdem, was du für ein Typ bist, fällst du in eine von diesen Richtungen. So, die andere Variante ist, und das ist eigentlich, wenn du in Christus bist. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Jesus der Christus ist, gehen wir mal davon aus, ja, dann ist das so, du bist in Christus. Soweit es halt geht. Wir wissen ja, alle Beispiele hinken immer ein bisschen. Ja, also wenn ich mir jetzt noch überstülpen könnte über den Kopf, würde ich das auch noch machen, aber so, ich bin in Christus. Der Punkt ist, in Christus bin ich nicht einfach reingefallen, sondern das Wort Gottes sagt uns, kommt in seine Gegenwart, der Christus folgt mir nach, kommt in seine Gegenwart mit Lobpreis, kommt in seine Gegenwart mit Danksagung. Wie komme ich also dorthin? Da falle ich nicht automatisch rein. Du bist nicht in ein Leben als Christ reingefallen. Wie du dorthin kommst, ist Jesus, ich liebe deinen Namen. Ich bete dich an. Du bist würdig. Und seht ihr, was ich mache? Ich habe nicht Jesus, Herr aller, sondern ich habe ihn angeschaut. Du musst Jesus anschauen. Natürlich hinkt das Beispiel, weil ich ihn sehe. Ja, ihr versteht das. Und ich habe ihn genommen, weil ich ihn am besten anhimmeln kann. Aber du solltest Zeiten haben. Und da musst du bewusst reingehen, wo du deinen Jesus einfach anhimmelst. Wo du ihn einfach das sein lässt. Und weißt du was? Weißt du, was die Gesellen alle machen? Ich kann es dir sagen, die verkrümeln sich alle ganz schnell. Komm, ihr müsst mitspielen. Die verkrümeln sich ganz schnell, wenn du auf die Seite gehst. Ihr müsst noch nicht so weit weggehen, ich brauche euch noch. Aber wenn du jetzt nach Hause kommst, ja, und sagst, oh, ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich Jesus anbeten. Oh, Wisst ihr, wenn mein Mann zu mir kommt und sagt, ach Frau, ich sollte dich eigentlich mal wieder lieben, aber weißt du, du verstehst ja, dass das jetzt nicht so geht. Also ich weiß nicht, wie du bist. Ich würde sagen, komm, Spaß dir. Ist gut. Mach's nicht noch schlimmer. Ja, mach's nicht schlimmer. Ja. So, was erwartest du von Jesus? Was erwartest du von Jesus? Dass er über dich herfällt? Ja, du sagst zum Beispiel, ach, meine liebe Depression, ich fühle mich heute nicht so. Lass uns zusammen heute den Tag verbringen. Ach, weißt du, mir geht's heute gar nicht gut. Mir geht's überhaupt nicht gut. Ach, ich fühle mich so schlecht. Es geht mir gar nicht gut. Denkst du, die Depression wird mich wegschubsen und sagen, nee, natürlich nicht. Ich habe sie doch eingeladen. Ja, und dann sagt die Depression, also die denkt sich dann, weißt du, damit ich noch ein bisschen länger bleiben kann, lass uns noch schnell das Selbstmitleid dazu holen. Dann holt sie sich das Selbstmitleid dazu. So. Und irgendwann umgeben die dich und halten dich so fest, dass du wie nicht mehr aus dieser Schlinge rauskommst. Es ist so normal, du kommst nach Hause, du weißt, ja, da ist Jesus, aber ach, mein Selbstmitleid, ach schön, meine Depression, so toll, ich finde es so toll, so wunderbar mit euch. Ja. So, oder die andere Variante ist, du kommst nach Hause und, also ich komme immer zu kurz, also wirklich, keiner kümmert sich um mich, es ist wirklich schlimm. Ich, also echt, es geht mir so schlecht, ich komme so zu kurz, gibt es denn das? Und dann gehst du zu irgendjemand hin, was weiß ich, zu deinen Kindern und sagst, wisst ihr alle, man kommt immer zu kurz, das ist doch unmöglich, egal wie sehr du dir Mühe gibst, du kannst kämpfen, du kannst machen, was du willst und es geht mir immer schlecht. Mami, weißt du das, es ist doch blöd. Jetzt habe ich so viel gelernt und habe trotzdem wieder nur einen Dreier und Mensch, es ist nicht in Ordnung. Ich schmeiß das jetzt hin, ich habe so die Nase voll. Ja, so. Und dann irgendwann gemütlich sagst du, komm, ach, ich hänge mich jetzt einfach hier mit so an das Selbstmitleid und an die Depression dran. So. Und du fängst an, einen Club zu bilden. Und wisst ihr, wenn du die drei hast, dann kommt sofort der und sagt, hallo Leute, lasst mich euren Chef sein. Lasst mich, komm, stell dich mal ganz vorn dran. Lasst mich doch den Chef sein. Das ist doch der Chef von allem, ja. Und der sagt, aber weißt du was, ich will nicht alleine. Komm. Also, wenn ich schon Chef bin, wir brauchen Geld. Was machen wir als nächstes? Ich brauche ein anständiges Auto, ich brauche ein anständiges Haus und meine Garderobe ist auch nicht mehr, was sie mal war. Ja, und ich brauche endlich mal ein paar anständige Anzüge, Armani und so weiter. Ich bin das leid, mit diesem C&A-Gerümpel rumzurennen, ja. Also bitte, jetzt muss da was Ordentliches her und so weiter. Und das ist doch normal, das ist doch das Mindeste, was man für sich tun kann und so weiter. Und in all dem Ganzen, so sieht dein Leben aus, das sind deine Freunde, das, und ich meine, schau sie dir doch an, das sind doch liebe Leute. Guck sie dir doch an, das sind doch nette Leute. Das Problem ist nur, keiner von denen, also bitte schau dir jetzt nicht die Leute an, sondern das, was sie darstellen natürlich, ja. Aber keiner von denen, weder die Habgier, weder das Geld, noch der Egoismus, noch das Selbstmitleid, noch die Depression, noch das zu kurz kommen, das sich bedauern, all diese Dinge, nichts von all dem kann dir Heilung bringen. Nichts von all dem bringt dir echte Versorgung. Denn der, kann ich dir sagen, der schreit immer nur, egal wie viel es ist, gib mir noch mehr. Weil er verbündet sich nämlich hier mit, ich komme sowieso zu kurz. Also wir brauchen noch mehr, es reicht sowieso nicht. Sie sagt immer, es reicht sowieso nicht. Und er sagt, ich bringe noch mehr, wir holen dort noch. Ja, so. Und so gestaltet sich deine, und du merkst gar nicht, wie Tag für Tag und Jahr für Jahr, du stehst morgens auf und du rennst und tust und machst. Und was du vergisst ist, Jesus, ich liebe deinen Namen. Und wenn du das machst, da kommt deine Versorgung, da kommt Frieden, da kommt ein ganz normales Leben, das Leben, wozu du berufen bist. Und du musst nicht mehr rennen, du musst dich nicht mit all diesen Sachen rumschlagen. Aber der entscheidende Punkt ist so, ich bedanke mich ganz herzlich. Ihr dürft Ihnen gerne einen großen Applaus geben. Wisst ihr, ich mache ja sowas nicht nur aus Spaß oder um euch zu unterhalten, sondern ich will euch etwas demonstrieren. Wenn du diese Entscheidung nicht triffst, diese fünf Gesellen, und da kommen noch viel mehr dazu, die werden dich immer ziehen und du fällst einfach rein. Aber wenn du anfängst, dich zu entscheiden, wenn du einfach sagst, ich, für mich persönlich, war es einfach immer, was immer passiert ist. Ich habe meine Gitarre genommen und ich habe gedacht, was kann mir passieren, wenn der Herr mit mir ist? Wer kann gegen mich sein? Ja, was soll mir irgendwo passieren? Was könnte ein Mensch mir tun? Und ich habe gar nicht immer unbedingt ein Lied gehabt zu singen. Manchmal habe ich einfach nur so angefangen zu spielen und zu beten. Und habe gesagt, Jesus, ich bin so froh, dass du da bist. Halleluja, es gibt niemanden, der so ist wie du. Und im selben Moment fängt die Gegenwart Gottes an, sich auszubreiten. Im selben Moment schließ einfach deine Augen und tauch ein. Du fängst an, ihn anzubeten und die größten Dinge passieren. An dir Ideen zu kommen. Plötzlich stehst du so in der Gegenwart Gottes und ich sage immer, der Herr redet zu mir. Ich kann nicht sagen, dass ich seine Stimme höre. Ich kann nicht sagen, dass er so mit einer hörbaren Stimme redet, wie wenn mein Mann zu mir redet oder jemand von euch. Aber plötzlich habe ich so einen Gedanken in meinem Inneren. Da fällt mir etwas ein, zum Beispiel so wie Pastor Manfred vorhin gesagt hat, womit ich jemanden segnen könnte. Oder eine bestimmte Person kommt mir in den Sinn. Und dann fange ich an, für die Person zu beten und sie zu segnen. Oder der Herr gibt mir irgendeine gute Idee. Oder zum Beispiel, so ungefähr läuft das ab und der Herr gibt der Alisa die Idee, dass sie von ihrem bisschen Lehrlingsgeld einfach mal 2 Mikrofone für die Gemeinde kauft. Ja. Und nicht die billigsten, sondern die guten. Und ich meine, Lehrlingsgeld und gute Mikrofone, das ist für die Gruppe hier unmöglich. Ja. Und sie macht das einfach. Und sie geht auch nicht dahin und sagt, Pastorin, Pastor Manfred, weißt du, was ich gemacht habe? Nein, ich sehe einfach irgendwann, oh, wow, da sind super Mikrofone, wo kommen die denn her? Denke ich, muss mal rausfinden, wo die her sind. Und dem geht voraus. Und sie ist nicht einfach hingegangen, hat gedacht, so, jetzt will ich mich hier verwirklichen. Sondern Philipp hat in meinem Auftrag Dinge recherchiert und hat ein sehr gutes Mikrofon gefunden und hat sich gedacht, bevor ich jetzt erwarte, dass die anderen, die Gemeinde das zahlt, kaufe ich das doch einfach, stelle es meiner Frau am Sonntag hin, dann klingt meine Frau schön. Ja, so. Aber er packt es nicht jeden Sonntag ein und nimmt es mit. Und wenn am Mittwoch jemand anders an dem Mikrofon singt, dann darf der das auch. Aber es ist nicht, ja, nein, aber warum, das ist ja dann in der Gemeinde. Nein, also für mich zu Hause kaufe ich das schon, aber in der Gemeinde, nein, das, wem gehört das denn in der Gemeinde? Also den alten Staubsauger, den kann ich in die Gemeinde. Ich habe ja jetzt einen neuen, aber ein nagelneues Mikrofon. Und Dinge werden nicht einfach so, es ist nicht einfach so, dass du kommst, bitte mach das nicht, dass du kommst und irgendwas kaufst und denkst, ich finde das schön, jetzt stelle ich das in die Gemeinde. So läuft das nicht. Du gibst dich dem Herrn hin und der Herr fängt an, zu dir zu reden. Und wenn du dann zu Pastoren oder zu den entsprechenden Dienstgruppenleitern gehst, dann wird es plötzlich eine Bestätigung von dem. Alisa hat nämlich nicht gesagt, ja, die sind zwar schon gut eigentlich, aber das andere mit den runden Köpfen, die Mikrofone, die finde ich schicker, die finde ich schöner, ich will lieber so ein anderes. Und nein, sie hat einfach sich in dem untergeordnet, sie hat einfach gehört, wie der Herr sie geführt hat. Und weißt du, das sind die Dinge, die dann anfangen zu passieren, wenn du dich fragst, wie kommt der David auf die Idee, seinen Computer hochzurüsten für Videoschneiden, den damit in die Gemeinde zu bringen und dahin zu stellen und dann noch einen Tag unbezahlt in die Gemeinde jede Woche zu gehen, damit der Rest der Welt auf YouTube ein gutes Predigtvideo schauen kann. Und nicht, ja, aber weißt du, Pastoren, wir können schon ein Video machen, aber das kostet das und dann brauchen wir einen Computer mit dem und dem Tempo und dann brauchen wir das Programm und das Programm und das Programm. Und wenn ihr das alles habt, dann fragt mich, dann will ich gerne das für euch machen. Wisst ihr, wie viele Christen, wie viele Leute ich kenne, die sich mir so angeboten haben? Vergiss es. Es ist wie wenn mein Mann zu mir kommt und sagt, also Frau, ich möchte dich schön zum Essen ausführen. Am besten, hier ist die Einkaufsliste. Am besten gehst du zuerst zur Mikro, dann kaufst du das und das und das und das. Dann kochst du es zu Hause, dann deckst du den Tisch. Ich habe vielleicht gedacht, die und die Servietten und so weiter. Und wenn alles fertig ist, dann ruf mich, dann führe ich dich in unser Wohnzimmer zum Essen aus. Dasselbe machen wir mit Jesus tagtäglich. Wir werfen ihm einen Brocken hin und sagen, sei froh, dass du überhaupt was kriegst, Mensch. Sei froh, dass ich überhaupt an dich denke heute. Ja. Aber wenn du anfängst, dein Leben ganz umzustellen, und ich sage dir eins, als der Heilige Geist auf Jesus kam, wo hat er ihn hingeführt? In die Wüste. Aber soll ich euch was sagen? Auch in Wüsten gibt es schöne Ecken. Schöne Flecken, es gibt Oasen, es gibt immer wieder Zeiten, wo der Herr dich rauszieht. Und als Jesus aus der Wüste kam, war er in Kraft. Und wenn du merkst, ich bin noch nicht so in Kraft als Christ in meinem Christenleben, wie ich das sein möchte, dann scheu dich nicht davor, noch ein bisschen Zeit in der Wüste zu verbringen. Aber nicht in der Wüste, die du dir selber geholt hast, gesucht hast, die Jammerwüste, wo jeder dich bemitleidet. Wisst ihr, ich kenne 99% der Christen, die ich kenne, sind in der Dauerwüste seit 30 Jahren. Wüste ist, das ist wieder, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du in einer Situation bist, um Christi willen. Wüste ist, wenn du für Finanzen glauben musst, weil das Geld, was du dir rechtmäßig verdient hast, du alles ins Reich Gottes gegeben hast. Und du dann ein paar Engpässe hast finanziell. Nicht, weil du alles ausgegeben hast, weil dein Urlaub zu teuer war und weil du dumm warst, neben dem Urlaub, dem neuen Auto, auch noch eine neue Wohnungseinrichtung zur gleichen Zeit zu kaufen. Oder weil du schon 5 Kredite laufen hast. Oder weil deine Augen immer größer sind und du immer noch mehr willst. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede davon, weil du deinen ganzen Lohn weggegeben hast. Bist du jetzt ein bisschen unter Druck, du bist ein bisschen in der Wüste, weil du nämlich jetzt gerade die ersten Schritte machst, die Versorgung Jesu zu erleben. Eigentlich ist die Wüste gar nicht so groß, weil du hast ja noch dein Rücklagenkonto, wo ja noch... Ja, so ist es ja gar nicht. Die meisten von uns, die gehen ja nicht mal mit dem großen Zeh ins Wasser. Aber wenn du anfängst, dich hinzugeben, wenn du anfängst, wenn Jesus, komm mal her, Jesus, wenn Jesus anfängt, alles zu werden, ja, wenn, egal was, wenn du nach Hause kommst, du denkst nicht drüber nach, bin ich müde, bin ich kaputt, sondern du machst die Tür auf und sagst, oh, ach Jesus, so schön, dass du da bist. Das ist wunderbar. Und du fängst an, das ist nicht, dass du jetzt eine Stunde stehen musst, verkrampft Lobpreis machen oder so. Du legst dich auf dein Sofa, du legst die Füße hoch und du betest ihn an, sagst auch, Jesus, ich weiß gar nicht, wo ich ohne dich wäre. Ich bin so dankbar. Herr, ich bin so dankbar. Und dann vielleicht geht dir der Tag nochmal durch den Kopf und dann denkst du, Herr, dieser eine Kollege von mir, also ich habe ja schon, es ist nicht wegen dem, dass ich verletzt bin, aber Herr, können wir nicht irgendwas für ihn tun, weil wie kaputt ist seine Seele, dass er dauernd auf mir rumhakt. Und Herr, mein Chef, was kann ich tun, um meinen Chef zu segnen? Und du fängst an, in diese Dimensionen zu denken. Es geht nicht immer nur um dich, weil du weißt, egal was du brauchst, Jesus, er tut's für dich. Er tut's für dich, wie ein guter Ehemann. Ja? Der sagt, Frau, nimm die Hände weg, ich mach das. Finger weg, ich kümmere mich drum. Ja, wenn du so gewohnt bist, manchmal sind wir so gewohnt, die schweren Sachen selber zu schleppen, zu heben. Und dann sagt der Mann, hey, lass die Tasche stehen, ich trage die. So. Ja. Und genau so ist es mit Jesus. Du kommst und jede Last, alles, du besprichst es mit ihm, du wirfst es auf ihn. Und soll ich dir was sagen? Für den ersten Moment mag die Gesellschaft auf der anderen Seite die schönere sein. Aber auf der Seite ist es lang anhaltend. Und dann fangen plötzlich an, Dinge zu passieren. Und plötzlich ist die Salbung da. Plötzlich ist die Salbung da und der Heilige Geist fängt an, zu dir zu reden über Dinge. Ja, der Heilige Geist fängt an und zeigt dir Dinge. Du fängst an, für Leute zu beten und sprichst Dinge in ihr Leben hinein und sie gucken dich an mit großen Augen und denken, du saßt gestern Abend bei ihnen beim Abendessen. Wie viele Male habe ich das erlebt? Ja. Du sagst vielleicht, ja, aber die Salbung kann man doch nicht machen. Du musst die Salbung nicht machen, die ist doch da, wenn du da bist. Die Frage ist nur, hast du sie in eine Box gesperrt, die heißt Christsein am Sonntag, oder lebst du das jeden Tag? Und es ist so leicht. Es ist so leicht. Es ist so leicht. Es ist so leicht. Jemand ist zum Beispiel da heute Morgen und hat Schmerzen im oberen Rückenbereich, im Nacken. Ist jemand da, den das betrifft? Dann komm jetzt einfach nach vorne. Und du hier, ich kann es dir zeigen, hier im oberen Rückenbereich, hier. Verspannung, Schmerzen hast du, dass es weh tut. Das ist überhaupt keine Schande, das ist keine Sünde, das ist nichts Schlimmes oder so. Das ist einfach nur, was es ist. Schmerzen im Nackenbereich. Und wisst ihr, manchmal kommt das einfach ohne das. Ja, woher hast du das jetzt gewusst? Es sind ja sogar mehr. Woher hast du das? Kann ich dir sagen. Weil der Heilige Geist mir das gesagt hat. Wir sind doch in der Gegenwart Gottes. Und in meinen Gedanken, während ich dich voll rede und voll predige und versuche reinzustopfen an Salbung, was geht und mir ja mir Äußerstes gibt. Ja, währenddem frage ich, Heiliger Geist, was kann ich noch wem Gutes tun? Und dann ist es ganz einfach, dann legst du die Hände auf und du sprichst in Jesu Namen. Halleluja, ich sage jetzt, der Frieden Gottes geht rein und ich befehle jedem Schmerz, dass er geht. In Jesu Namen. Schmerz, du gehst jetzt im Namen Jesu. In Jesu Namen. Empfang das. Empfang das im Namen Jesu. Halleluja, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Wir sprechen jetzt, dass jeder Schmerz geht in Jesu Namen. Halleluja, ich befehle den Frieden Gottes in diesen Körper hinein. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfang das rein. Empfang das. Halleluja. Empfang das. Halleluja. Herr, gib dir eine völlige Entspannung an Leib, Seele und Geist. Halleluja. Oh, Halleluja. Herr, dasselbe für Selina. Völlige Entspannung. Oh, Herr, und sie braucht eine Portion Freude. Ich spüre das einfach. Komm, Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich glaube, Selina, ich glaube, als Pastorin muss ich dich jetzt jede Woche fragen, hast du diese Woche genug Freude gehabt? Hast du genug gelacht diese Woche? Und wenn ich den Eindruck habe, das ist nicht so, dann muss ich am Sonntag beten, dass die Freude Gottes kommt. Herr, gib mir mehr von deiner Freude in Jesu Namen. Halleluja. Ich will einfach mal, dass die Leute das sehen. Es ist überhaupt nicht peinlich. Es ist gar nicht peinlich, aber du kannst sowieso nichts dagegen machen. Stimmt's? Halleluja, gib dir mehr Heiliger Geist, gib dir mehr Heiliger Geist. Es ist manchmal einfach wichtig so, jetzt machen wir es wieder privat, Halleluja. Gib dir mehr Heiliger Geist, füll sie völlig vom Kopf bis Fuß in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, ich spreche jetzt völlige Entspannung hinein, im Namen Jesu, dien dir Heiliger. Mehr von deinem Friede, der allen Verstand übersteigt, im Namen Jesu. Mehr, Herr, Jesus. Halleluja, Halleluja. Vater, ich bete, dass völlige Entspannung kommt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfang das, empfang den Frieden Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herr, gib dir mehr, Herr, mehr, 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 mehr. Und vielleicht ein bisschen Hilfe zum an den Platz gehen. Halleluja, Halleluja. Füll auch sie, Herr. Sie will auch Freude. Ich habe es gesehen. Stimmt's, Andrea? Du hast gesagt, ich will auch eine Portion. Also, hier ist sie in Jesu Namen. Nimm sie. Halleluja, Halleluja. Jetzt schau, wie du auf den Platz kommst. Halleluja, 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 Halleluja.